Spuren, der Podcast der Philharmonie Essen.
Ja, so stürmischen Applaus ernten im klassischen Konzertsaal wohl nur wenige Musikerinnen und Musiker. Vor allem, wenn man bedenkt, dass da noch nicht mal ein einziger Ton gespielt worden ist. Das Publikum feiert hier in der Münchner Isar-Philharmonie den Auftritt der Jazzrausch-Big-Band.
Ja, die Jazzrausch-Big-Band, das ist eine der erfolgreichsten Big-Bands der Welt. Bis zu 120 Konzerte spielen sie im Jahr und eins davon am 11. Dezember in der Philharmonie Essen. Weshalb wir heute mit dem Gründer und Leiter des Ensembles, mit Roman Sladek, sprechen hier in den Tonspuren. Wir freuen uns, Roman, dass du da bist und sagen schon einmal ein kurzes Hallo nach München.
Hallo. Noch Essen.
Ja, und wir freuen uns auch, dass ihr uns zuhört. Und bevor wir einsteigen, gehen wir nochmal hinein in die Musik und hören der Jazzrausch Big Band zu.
Da geht eine grüne Sonne auf, Green Sun, von der Jazzrausch Big Band im Mitschnitt vom Eröffnungskonzert 2021 der Isar-Philharmonie München, der Heimatstadt der Truppe. Und genau dorthin sind wir auch mit Roman Sladek verbunden. Ich bin Maria Gnann, schön, dass ihr dabei seid.
Ja, und ich bin Thilo Braun. Genau, das haben wir nämlich gerade vergessen, auch unseren Namen noch zu sagen, weil wir so begeistert waren, mit Roman zu sprechen. Ja, Roman, aber sag uns doch mal, weil mich das auf jeden Fall überrascht hat und uns beide überrascht hat, als wir dieses Video angeschaut haben, was man tun muss, um in einer Philharmonie so lautstark begrüßt zu werden, wenn man in Anführungsstrichen nur auf die Bühne geht. Was macht ihr da richtig?
Ja, also ich denke, es ist irgendwie ein Ausdruck davon, dass man offensichtlich etwas richtig gemacht hat. Und ja, hoffentlich Ansporn dazu, weiter daran zu arbeiten, dass man auch in Zukunft weiterhin Sachen richtig macht und es nicht verwendet, irgendwie zufrieden zu werden, sondern weiter anspruchsvoll zu bleiben und dem Publikum was zu bieten, was sie glücklich macht.
Was würdest du sagen, Roman, was habt ihr richtig gemacht?
Ich glaube, man kann es vermutlich sehr einfach erklären, was aber ein sehr schwieriger Vorgang ist. Bei der Jazzrausch Big Band haben die Leute auf der Bühne genauso viel Spaß wie die Leute vor der Bühne. Ganz oft in der Musik ist es entweder so, dass die Leute auf der Bühne tierischen Spaß dabei haben, aber es vielleicht schon so komplex oder so anspruchsvoll ist, dass es nur noch für einen kleinen Teil im Publikum wirklich ein Genuss ist. Oder aber es ist eine Musik, die eher so ein People-Pleaser ist und nur fürs Publikum gemacht ist, aber den Leuten, die es produzieren auf der Bühne, vielleicht gar nicht mehr so viel Spaß macht. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen der Trick an diesem Techno-Jazz, an der Jazzrausch-Big-Band, dass die Leute zum einen glücklich darüber sind, was sie hören, aber auch glücklich darüber sind, was sie sehen, weil sie uns dabei zuschauen können, wie wir glücklich sind. Und wir verbinden in dieser Techno-Jazz-Musikrichtung, die wir aber nicht in Essen bei euch spielen werden, sondern da spielen wir das Weihnachtsprogramm, eine Musik ist eben, die sowohl anspruchsvoll als auch unterhaltsam ist, und das ist halt viel leichter in einem Programmtext geschrieben, als wirklich operativ auf der Bühne durchgeführt. Und aber uns ist es offensichtlich irgendwie gelungen, diese Vision in die Wirklichkeit zu überführen, dass es eben Musik ist, die anspruchsvoll ist und trotzdem Spaß macht. Und zwar nicht nur den Musikerinnen und Musikern auf der Bühne, sondern auch dem Publikum.
Ja, ich finde es auch interessant, dass du den Spaß ansprichst, weil man auf diesem Video eben nicht nur die Beteiligten der Jazzrausch Big Band sieht, ungefähr 15 Leute mit ganz vielen Instrumenten, Saxophon, Blechblasinstrumenten, Schlagzeug, eine Sängerin ist auch dabei. Ihr seid schwarz gekleidet und eine Sache fällt sehr schnell ins Auge, und zwar sieht man in euren Gesichtern einen schwarzen Strich, der eben quer über das Auge geht. Und ich dachte, ich hatte sofort die Assoziation an Clowns. Ist es so intendiert oder was sagt dieses Zeichen aus?
Hat auch wieder eine Mehrschichtigkeit wie alles bei der Jazzrausch Big Band. Vordergründig, oberflächlich betrachtet, ist es einfach ein ziemlich gutes Erkennungsmerkmal. Also man erkennt sofort, wenn man das einmal gesehen hat, aha, das sind Musikerinnen und Musiker der Jazzhaus-Big-Band. Es hat was Verbindendes. Wir treten ja in keinem Dresscode irgendwie uniformiert auf, sondern es ist ja schwarz, aber sehr individuell. Hauptsache es ist bewusst und überlegt. Aber wir haben jetzt nicht alle eine Uniform oder sowas an. Aber dieser Strich im Gesicht eint uns irgendwie. Es ist aber auch intellektuell, wenn man so will, betrachtet, eine Verbildlichung von einem unserer Stücke. Wir haben ein Stück, das trägt den Titel Punkt und Linie zur Fläche. Hm. Ein gleichnamiges Buch von Wassily Kandinsky hat auch diesen Titel. Das ist so eine Formen- und Farbenlehre, eben auch mit dem Titel Punkt und Linie zur Fläche. Und dieses Buch hat der Leonhard Kuhn, unser Arrangeur und Komponist, vertont. Und dieser Strich ist die Übersetzung dieses Titels. Der Punkt ist die Pupille, diese Linie ist eben dieser schwarze Strich und die Fläche ist das Gesicht. Hm. Das heißt, es hat auch da, wie ganz oft bei der Jazzhaus-Big-Band, einen, wenn man denn drauf steht oder es einen interessiert, einen tatsächlichen intellektuellen Hintergrund und ist nicht nur ein Effekt, aber es hat natürlich auch einen Effekt gleichermaßen auf das Publikum, der sich auch einstellt, wenn man die Geschichte nicht kennt. Und das ist ja immer die größte dramaturgische Leistung oder Herausforderung, der man sich stellen kann, dass ein Ensemble, eine Produktion, eine Band, ein Produkt, wie auch immer man das nennen will, eine funktionierende Oberfläche hat und eine funktionierende Tiefe künstlerisch und eben nicht nur entweder oder. Und das ist aber immer viel leichter gesagt als tatsächlich angewendet.
Ja, aber schön, auch die vielen Ebenen einmal anzusprechen, die bei euch zusammenkommen. Das ist eben, wenn man auch euch so jetzt rein optisch betrachtet, es gibt eine große Lichtshow, es geht irgendwie zu wie in einem Rock-Pop-Konzert, wo man damit rechnet, dass es irgendwie eine Nebelmaschine gibt und ganz viele Menschen, die in grünem, roten und so weiter Licht tanzen. Das alles gibt's bei euch, aber es ist halt nicht der Grund für euren Erfolg, sondern es gehört dazu, zu so einem gesamten Konzept, dass es da sowohl diese, ich nenne sie jetzt mal oberflächlichen Elemente gibt, die aber unterfüttert sind mit Philosophie, mit Kulturgeschichte, Wassily Kandinsky hast du angesprochen, natürlich auch klassische Musik teilweise, darüber sprechen wir nachher noch, finde ich sehr spannend. Ich würde aber trotzdem gerne noch einmal zurückblicken auf die Ursprünge und auch ein bisschen auf den Namen der Jazz-Rausch-Big-Band. Ihr feiert nämlich in diesem Jahr, wenn wir richtig recherchiert haben, 10 Jahre Jubiläum mit der Combo. Und zwar habt ihr im März 2014 das erste Konzert gespielt in einem Club, den es schon lange nicht mehr gibt. Der hieß Rausch und Töchter, daher auch der Name der Jazz-Rausch-Big-Band. Und wir wollen natürlich jetzt wissen von dir, wie berauschend es denn war, dieses erste Konzert für dich ganz persönlich und für euch als Gruppe.
Wie jeder Blick in die Vergangenheit ist, ist vermutlich ein verklärter. Also der Tag selbst war mit Sicherheit von Stress, Aufregung geprägt und irgendwie halt diese Band zu gründen. Und damals wusste ich ja auch nicht, ob was draus wird oder nicht. Bei allem, was ich mache, versuche ich es gleich so zu machen, dass es immer für die, zumindest in der Theorie, für die Ewigkeit sein könnte.
Du bist ein Idealist, könnte man sagen.
Auf jeden Fall. Also es war auf jeden Fall idealistisch motiviert. Es hat auf jeden Fall in Summe irgendwie funktioniert und es gibt uns 10 Jahre danach immer noch und das hat sicherlich auch ganz viele verschiedene Gründe, aber ein ganz wesentlicher Bestandteil ist sicher eine innere Stimme, die einem sagt, das muss sein. Nicht das kann sein, sondern das muss sein. Es muss jetzt die Jazzhaus-Big-Band gegründet werden.
Wenn man sagt, es muss etwas geben, dann würde ich sagen, heißt es, dass man was vermisst hat davor. War das bei dir?
Ich habe gespürt, oder ich habe es zumindest so empfunden, dass die Musik und der Anspruch der Musik nicht das Problem ist, warum es vielleicht nicht viele Leute oder zu der damaligen Zeit nicht viele Leute in meinem Alter interessiert hat. Aber ich wollte natürlich auch bei Gleichaltrigen irgendwie gut ankommen mit dem, was ich mache. Also ich wollte auch Gleichaltrige einfach begeistern und nicht nur vielleicht die Generation meiner Eltern oder noch älter. Und ich war damals der Überzeugung, dass es nicht an der Musik allein liegt, dass es, wenn ich jetzt nur eine andere Musik spiele, dass das irgendwie das Problem ist, sondern auch das Setting ein Thema ist. Also wo höre ich diese Musik? Wo findet die statt? und welche Leute kommen vielleicht aufgrund eines Settings nicht in so ein Konzert und vielleicht gar nicht so sehr wegen der Musik und dachte mir, wenn ich vielleicht in einen Nachtclub gehe, wo die Leute erstmal unabhängig von dem, was da spielt, hingeht, weil sie sich in diesem Setting wohlfühlen, weil sie vielleicht den Ort kennen und weil sie das ganze Surrounding, das Design, was auch immer anspricht, dass sie also vertraute Elemente an so einem Abend haben, dass sie sich dann vielleicht auf was Unvertrautes wie so eine Musik irgendwie einlassen. Und habe dann eben gespürt mit dieser Konzertreihe Jazzrausch, die in diesem Rauschentöchter stattfand, dass da was drinsteckt. Und dann wollte ich eben ganz romantisch motiviert für diese Konzertreihe auch eine Hausband haben. Ich fand es schön, wenn ein Club eine eigene Band hat und man dort auch halt ein Publikum aufbauen kann. Diese Jazzrausch Big Band eben als Hausband gegründet. Und da dann bei den ersten Konzerten schon gespürt, okay, musikalisch ist es irgendwie interessant, es ist aber auch sozial interessant. Also eine große Band fand ich spannender als eine kleine Band.
Warum?
Weil es einfach mehr unterschiedliche Menschen gibt, mit denen man sich arrangieren kann, die aber auch ihre Eigenheiten mit einbringen. Und dadurch ist es einfach facettenreicher. Und ich völlig unabhängig vom Inhalt, also welche Musik wir jetzt spielen, ob das Weihnachts-Swing, Techno, Jazz oder was auch immer ist, finde ich es gerade in der Rock-Pop oder in der Jazz-Szene vielleicht sogar noch viel stärker total schade, dass die Bands immer kleiner werden.
Ja, wo man dazu sagen muss, ihr habt ja jetzt auch nicht direkt in der Isar-Philharmonie gespielt, davon abgesehen, dass es die damals noch gar nicht gab, sondern ihr wart ja in einem kleinen Club, der war ja wahrscheinlich dann schon so ungefähr zur Hälfte ausgefüllt. Ihr hattet also schon eine ganz schöne Power auch an Menschen, die von was begeistert waren, um dann wiederum die Begeisterung bei den Menschen, die da hingekommen sind, weiterzutragen. Ich würde gern dem Erfolg von damals noch einmal nachspüren mit einer Musik, die ihr auch auf eurem Best-of-Album jetzt wieder rausgebracht habt, nämlich mit einem Song, der ein bisschen dem Rausch nachspürt, wenn auch in Form von Absinthe, so haben wir es zumindest interpretiert. Der heißt nämlich La Fée Verte. And I fly.
Ja, das war ein Ausschnitt aus La Fée Verte, die grüne Fee aus dem ersten Album von der Jazzrausch-Bigband Prague Calling. Klingt jetzt gar nicht so nach einem Techno-Club, aber sowas habt ihr dann da auch gespielt in den Anfängen, richtig?
Genau. Und das war eben dieses erste Album, was eben so Elektro-Jazz-mäßig eher war. Es wurde dann danach wilder und schneller,
ja. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall euer Markenzeichen geworden. Ihr werdet dafür abgefeiert bis heute. Die Mischung aus Elektronik, elektronische Beats und Live-Big-Band-Elementen, mal eher hausiger, wie wir es gerade gehört haben, mal wirklich Techno. Kannst du nochmal aus musikalischer Perspektive beschreiben, was das so spannend macht, diese beiden Ebenen, also nicht nur ein Techno-Beat zu imitieren, sondern ihn wirklich zu mischen, Elektronik und Live-Instrumente?
Also Techno als Genrebegriff, ne, jetzt gar nicht so spezifisch die Stilistik gemeint, als synthetische Musik, die aus meiner Hörgewohnheit jetzt gar nicht so, ich höre das gar nicht so in Anführungsstrichen als Musik, sondern ganz viel als Sounddesign. Und durch das, dass sie so synthetisch ist, was ich daran total mag, lässt sich's halt saugut mit organischer Musik kombinieren. Weil sie selber nicht so, also sie ist ja nicht organisch, sondern sie ist ja ganz bewusst relativ kühl und kalt gehalten, ganz sounddesignig, diese Techno-Musik. Und deswegen lässt sich dieses Jazz-Zeug, was sehr organisch, was sehr menschlich irgendwie ist, mit ganz viel harmonischen Spannungen und so weiter, eigentlich damit halt gut ergänzen. Es überlagert sich wenig. Mhm. Und der Techno-Rhythmus, der ja sehr intuitiv tanzbar ist, egal wie alt man ist, egal wo man herkommt, bietet einen total guten Boden und eine gute Basis, auf der man sowohl musikalisch, künstlerisch als auch im Publikum von den Hörgewohnheiten stehen kann, sich da sicher fühlt. Das ist ein definitiv nachvollziehbarer Rhythmus, zu dem man sich auch gut bewegen kann, egal wie geübt man ist als Tänzerin oder Tänzer. Und diese sichere Basis macht es möglich, dass man relativ eigenartige Sachen draufsetzen kann, wie super lange Jazz-Soli, super schwierige Harmoniefolgen oder Synkopen oder irgendwas, ohne dass das Publikum den Boden verliert. Und auch als Musiker kannst du die relativ krasse Parameter ausspielen, ohne dass das Publikum abgehängt wird und nicht mehr checkt, was eigentlich gerade passiert. Und man kann ja eigentlich nur alles wertschätzen, was man auch halbwegs nachvollziehen kann. Mhm. Und diese Techno-Basis macht es eben möglich, dass die Musik immer hörbar bleibt, egal wie viel Ahnung man jetzt vielleicht von Musiktheorie hat oder nicht. Und der Jazz sorgt aber dafür, dass man auch ohne Tanzen und mit einer Partitur vor sich wirklich taktweise analysieren kann, was da gerade musikalisch abgeht. Es macht also wieder diese Mischung aus Oberfläche und Tiefe irgendwie aus.
Also treffen sich auch da wieder Verständlichkeit und Komplexität?
Absolut. Und die Musiker haben ja immer das Bedürfnis, so wie jeder in jedem anderen Bereich auch, die Menschen laufen ja auch nicht mehr mit der Fackel rum, sondern haben dann irgendwann irgendwie die Kerze erfunden und dann irgendwann einen Scheinwerfer und jetzt, dann gab es Halogenschall und jetzt LED und Ultramatrix und weiß ich was. Genauso wollen sich natürlich Musiker und Musiker auch immer weiterentwickeln und sind natürlich jetzt nicht mehr geil getriggert von einem reinen Dur- oder Mollakkord, sondern die sind ja auch Innovatoren und wollen ja auch immer mehr spüren. Mhm. Und das klafft aber halt beim Publikum oft auseinander, weil die Menschen, die Musik hören, ja einfach schon auch was Schönes hören wollen oder was Nachvollziehbares und nicht was, was sie wieder überfordert. Weil ganz viele Leute, die Musik hören, ja auch einen Ausgleich zu einer sehr komplexen Welt suchen und diese Beruhigung, Befriedung oder auch dieses Stillen von Bedürfnissen irgendwie halt in der Musik irgendwie sucht. Und das ist so, sozusagen, das läuft so ein bisschen gegeneinander, die persönliche Motivation von Musikerinnen und Musikern und die persönliche Motivation einer Musikhörerin oder eines Musikhörers.
Und das sind wahrscheinlich hauptsächlich dann die Soli, oder? Also wenn man sich eure Tracks anschaut, bei den meisten ist es ja tatsächlich so, ihr habt erstmal so einen Grundbeat, der für sich funktioniert, wo es wahrscheinlich auch gar nicht so einfach ist, da ganz exakt drauf live zu spielen, weil der unbarmherzig immer in seinem Metronomtakt weiter wummert. Und dann gibt es aber eben diese Soli dazwischen, wo man richtig die Sau rauslassen kann auf musikalischer Ebene. Und die Sau rauslassen ist vielleicht noch ein Beispiel oder ein Begriff, wo man nochmal auf eure Performance auf der Bühne eingehen kann, weil man merkt auch in den Momenten, wo ihr vielleicht euch nicht hundertprozentig auf eure Soli konzentrieren müsst, da tanzt ihr doch einfach ganz gerne. Also auch da wieder nicht so ein Korsett, ihr sitzt da brav vorne auf der Bühne und spielt eure in Anführungsstrichen komplizierte Musik, sondern ihr habt doch einfach Bock, dann diesen Groove und diesen, ja, den Techno oder die tanzbaren Rhythmen auch in die Tat umzusetzen und da zu tanzen.
Da ist bei mir noch eine Frage aufgeploppt, weil du vorhin oder gerade gesagt hast, dass diese Musik eben in der Regel tanzbar ist und du hast ja vorhin gesagt, du willst eben gerne das Publikum in deinem Alter erreichen. Glaubst du, die Musik für junge Leute oder Menschen in unserem Alter sollte heute tanzbar sein, damit man einen Auftritt besucht, jetzt nicht nur auf der Couch vielleicht eben schöne Musik hört?
Also ich glaube, dass Ich glaube, es gibt auch viel Musik, die nicht tanzbar ist und erfolgreich ist in der Jugend- und Popkultur. Ich glaube, das hat noch ganz viel mehr Faktoren, die auch erfolgreich von der Musikindustrie gesteuert werden. Also ich glaube, die Musik selbst hat gar nicht so einen großen Einfluss darauf, alleine wie berühmt oder nicht berühmt sowas ist. Also Taylor Swift lebt sicher nicht nur von ihrer Musik, sondern auch von ganz vielen anderen Faktoren. Unser Publikum, das Publikum der Jazz-Aus-Big-Band ist, was das biologische Alter angeht, nicht überwiegend jung, sondern sehr gemischt, mit einem großen Peak, würde ich sagen, so in der Mitte, 40 plus minus. Ganz oft gehen Eltern mit ihren studierenden Kindern oder umgedreht, die studierenden Kinder mit ihren Eltern hin, weil das Musik ist, die halt cool genug ist, damit Studierende wirklich Spaß dran haben, aber sie ist halt in Anführungsstrichen vielleicht anspruchsvoll genug, dass sich ältere Leute nicht veräppelt fühlen oder irgendwie es nicht checken. Ich glaube, dass Tanz eine, neben vielen anderen, Ausdrucksformen halt einer gewissen Lebensfreude sein kann. Und ganz viele, glaube ich, schauen von unseren Fans auch die Jazz Rush Big Band nicht nur an, weil sie Techno-Fans oder Jazz-Fans sind. Ich frage das eigentlich immer ab. Mhm. Techno-Fans gehen in keine Konzerte der Jazz Rush Big Band. Dafür ist die Musik in der Regel dann schon zu komplex und zu nervtötend und viel zu wenig kühl und synthetisch. Das verstehe ich total. Sondern es sind eher so allgemeine Musikfans und Leute, die halt Klassik hören, die sagen, ja, so macht es mir auch Spaß, das mal zu sehen. Noch ein ganz kurzer Ausflug in die Komplexität der Musik, was ich ganz spannend finde, was ich auch am Anfang nicht gecheckt habe. Wenn die Musikerinnen und Musiker auf der Bühne nicht das Gefühl haben, dass das, was sie da spielen, schwierig und herausfordernd ist, dann fangen sie nicht an zu glühen und zu leuchten, weil sie da nicht das Gefühl haben, es ist wirklich geil, dass sie da sind. Und das könnte auch nicht jeder spielen, sondern das ist eine Leistung, die sie erbringen. Und die Wirkung, die komplexe Musik auf die Musikerinnen und Musiker hat, die zur Identifikation führt, das wiederum kann das Publikum schon lesen. Weil wenn wir jetzt sehr, sehr einfache Musik spielen würden, dann würde der Großteil der Jazz Big Band aufhören zu leuchten.
Man will herausgefordert werden. Auch wenn man schon gut im Geschäft ist. Roman, willst du auch herausgefordert werden? Ich hätte nämlich so ein Spiel im
Angebot. Ich befürchte es.
Was ich total gerne mit dir spielen würde, was wir gerne mit dir spielen würden. Das trägt den Titel Mein oder nicht mein und funktioniert immer folgendermaßen. Wir spielen meistens nur ein paar Sekunden vor und du musst sagen, ist das Musik von der Jazzrausch Big Band oder nicht?
Okay, dann mache ich mal beide Kopfhörer rein.
Tja. Besser ist es.
Wenn du ready bist, kommt jetzt hier die erste Musik.
Mein oder nicht mein, das ist hier die Frage.
Das ist sehr schwierig gewesen von euch, aber es spricht euch zu. Das war ein Remix von Brandbrauer Frick über die Jazzrush Big Band. Das heißt, man hat eigentlich eine andere Band gehört, die aber Material von der Jazzrush Big Band verarbeitet hat.
Boah, du bist gut.
Ist natürlich richtig, Brandbrauer Frick. Es ist nämlich deshalb natürlich jetzt verwirrend für alle, die euch nicht so gut kennen, weil die sich, wenn sie genau hingehört haben, fragen könnten, da war ja gar keine Big Band dabei. Was hat das denn mit euch zu tun? Aber wir können vielleicht noch mal ein ganz kleines bisschen weiterhören, denn gleich sind da Samples von euch zu hören. Das ist nämlich euer Track, der eben hier bearbeitet wurde von Brandbrauer Frick.
Ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt weiter und beim zweiten Beispiel spielen wir einfach nur 1,5 Sekunden.
Ja, das ist aus dem Weihnachtsprogramm der Jazz Rush Big Band.
Sicher? Was war das denn deiner Meinung nach?
Ja, also ich würde dabei bleiben, dass die Jazz Big Band ist. Welches Stück weiß ich jetzt nicht?
Das ist auf jeden Fall schon mal richtig.
Wir können noch ein paar Sekunden wagen.
Das würde ich auch sagen. Wir hören noch ein bisschen weiter.
Ah, es ist nicht das Weihnachtsprogramm. Es ist mit der Sarah Lugo gewesen.
Ja, das ist
Swing-Ting.
Richtig. Genau, das ist richtig. Also eine Sängerin, die mit euch zusammen Arrangements gemacht hat. Naja, der Sound, den findet man auch wieder im Weihnachtsprogramm. So viel können wir, glaube ich, schon mal verraten. Also
aber
diesen,
es ist falsch gewesen. Leider.
Ja, falsch war es.
Ich würde sagen, teilweise richtig, weil es war ja von der Jazzrausch Big Band und die Frage lautet ja, mein oder nicht mein, also vollkommen korrekt.
Man
es
muss auch scheitern wagen können.
Korrekt,
Ist auch vorgesehen in
diesem
Spiel.
Leider, ja.
The One heißt das Stück und ist The eben One, zu finden auf dem Album Swing Ting von 2017. Klingt ja auch wieder sehr anders als die Musikbeispiele, die wir vorhin gehört haben. Wir haben uns gefragt, ob es eigentlich irgendwas gibt, was ihr nicht könnt. Oder einen Stil, den ihr auf jeden Fall ausschließen würdet. Vielleicht auch aus persönlich.
Nee, ich würde jetzt rein musikalische, gibt es für mich keine Musik, die, wo ich keinen Reiz drin fände.
Das ist schon schön. Also es ist auch wirklich ungewöhnlich. Es gibt auch viele Klassikbearbeitungen von euch. Also es gibt zum Beispiel einen Bruckners Breakdown, Beethovens Breakdown. Also auch hier die Offenheit, Musik, die schon sehr weit zurückliegt in ihrer Entstehung. Und natürlich jetzt hier irgendwie Swing, Techno, Weihnachtslieder-Bearbeitungen und so weiter. Finde ich erstmal sehr schön, dass es da offensichtlich keine starren Grenzen gibt bei euch.
Ein Beispiel haben wir aber noch in unserem Spiel. Dann danach können wir weiter plaudern. Hier kommt das dritte und letzte Beispiel.
Das sind nicht wir.
Nein,
ich vermute, das ist Meute.
Hey, okay, du hast jetzt auf jeden Fall zweimal richtig geraten, sehr gut.
Zweieinhalb Mal.
Richtig, ja, stimmt, eigentlich fast dreimal. Das ist Meute. Also eine Kombo, die aber doch gar nicht so weit entfernt ist von euch, nämlich auch eine Techno-Marching-Band, wie sie sich nennt, also viele Blechblasinstrumente dabei. Sehr tanzbare Musik hat sich 2015 gegründet, also nach euch. Da will man natürlich wissen, haben die euch nachgemacht?
Ich glaube nicht. Es wundert mich aber tatsächlich, warum es nicht viel, viel mehr solcher Bands gibt. Also es ist mir wirklich ein Rätsel, warum es nicht viel mehr Techno-Jazz-Ensembles gibt, in welcher Formation auch immer. Kammerorchester, Quartette, ich weiß es nicht, in jeder Form, weil es gibt ja auch nicht nur eine Rockband oder eine Metalcore-Band oder ein Streichquartett.
Aber es werden schon immer mehr, ne? Auch aus eurem Dunstkreis gibt es ja immer so kleine Abgliederungen. Du hast ja auch noch ein kleines Ensemble, ja. Slatech heißt ihr, glaube ich.
Slatech, genau, ja.
Wo ihr auch so ein bisschen ähnliche Sachen macht. Also vielleicht muss auch einfach mal einer anfangen und ihr habt da so einen neuen Trend gestartet.
Ja, jetzt gibt es ja irgendwie schon 10 Jahre, ne?
Ja, manche Trends brauchen ja auch ein bisschen Zeit.
Gut, es ist natürlich schon auch eine große Menge an Menschen, wie du ja auch schon erzählt hast. Also ich glaube, ihr seid insgesamt so 30 Mitglieder und dann koordinierst du eben immer so 15, damit die bei den Konzerten oder Auftritten oder Gig, wie sagt ihr eigentlich zu euren Auftritten?
Rave.
Konzerte. Oder Shows.
Dass sie dann eben zusammenkommen, ist auch nicht billig wahrscheinlich für Veranstalter, wobei man ja damit offensichtlich auch großen Erfolg haben kann. Aber vielleicht liegt es eben auch ein bisschen an der vielen Organisation, wäre jetzt so eine Vermutung, und an den hohen Kosten.
Ja, aber genau, man kann ja auch kleinere Ensembleformen dafür gründen, weil diese Mischung aus tanzbarer und anspruchsvoller Musik, die da Techno in Kombination mit jedem anderen Genre irgendwie möglich macht. Also ich habe keine so richtige Antwort drauf, also warum man keine zweite Big Band gründet, das leuchtet mir ein. Das habe ich leidvoll und glücklich erfahren, was die Herausforderungen sind, aber es gäbe noch ganz viele andere Möglichkeiten. Und da würde ich überhaupt niemanden als dann Nachmacherin oder Nachmacher irgendwie interpretieren, weil das tut mir ja bei einer Metalband auch nicht.
Und man hat ja schon auch das Gefühl, dass es eben echt viele Menschen zusammenbringt, sowohl auf der Bühne als auch im Publikum, irgendwie ein Kollektiv schafft für den Moment, was ich so herausgehört habe, dass es auch ein großes Anliegen einfach ist bei euch. Und es funktioniert sogar, oder was heißt sogar, eigentlich ja irgendwie klar, bei Weihnachtsliedern. Da kommen ja auch oft Menschen zusammen, um die zu hören oder zu spielen. Ihr kommt nach Essen mit dem Programm Alle Jahre wieder, das 2022 auch auf einem Album erschienen ist. Darauf ist allerdings eine zerbrochene Weihnachtskugel zu sehen. Soll das Angst einjagen?
Nein, das soll nur unsere ironisch-sarkastische Grundhaltung zeigen, mit der wir auch ein bisschen an die Musik rangehen.
Zerstören.
Der Breakdown.
Ja, wieder neu zusammensetzen, genau, aufbauen. Ja, genau. Also es soll einfach auch ein bisschen mehrdeutig immer sein, weil ich das privat irgendwie tue ich mir in der Mehrdeutigkeit immer leichter. Ich habe auch viele verschiedene Sachen studiert, um immer jeweils den anderen Ding beziehen zu können dann. Auch viele meiner Aussagen sind immer mehrdeutig, weil es einfach leichter ist, also für mich durchs Leben zu kommen. Und ein mehrdeutiges Weihnachtsalbum, ja, passt da irgendwie auch mehr so zu uns. Weil es ist einerseits total schöne Musik, die uns total glücklich macht, die super traditionell ist, aber es ist eben doch gekoppelt auch mit einem wirklichen Witz, den man nicht nur versteht, wenn man Philosophie studiert hat, sondern sich auch halt so drüber freuen kann.
Und das wollen wir jetzt erleben mit einem Titel, den ihr vermutlich schon mal irgendwo gehört habt. Hier ist ein kleiner Ausschnitt aus dem Weihnachtsprogramm.
Kinderlein kommt im Arrangement vom Arrangement-Zauberer Leonard Kuhn, eines der Masterminds von der Jazzrausch Big Band. Und für alle, die mehr hören wollen, die Jazzrausch Big Band ist zu hören am 11. Dezember in der Philharmonie Essen. Und heute war hier zu Gast der Bandleader Roman Sladek. Vielen Dank, Roman.
Sehr gerne. Vielen Dank euch.
Ja, hat Spaß gemacht. Danke. Und auch schön, dass ihr uns zugehört habt da draußen. Wie immer freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns ein Feedback gebt zu dieser Folge oder auch zu unseren anderen Folgen, die ihr überall findet, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt den Podcast natürlich auch sehr gerne abonnieren oder uns kontaktieren über Social Media. Das ist der einfachste Kanal. Wir freuen uns aufs nächste Mal und sagen Tschüss. Ich bin Thilo Braun.
Und ich bin Maria Gnann. Tschüss.
Tonspuren, der Podcast der Philharmonie Essen.